HR Info. Hessen.
Können Smart Cities auch in Hessen Realität sein? Was macht ein fast 7000 Jahre alter Schädel in Darmstadts Erde? Und macht eine hohe Zahl an Krankenhäusern in Hessen eigentlich Sinn? All das und mehr erfahren Sie heute hier in HR Info Hessen. Mein Name ist Sandra Winzer. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Ministerpräsident Volker Bouffier ist mit einer rund 60-köpfigen Delegation aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft von seiner einwöchigen Reise in die USA und nach Kanada vor knapp einer Woche zurückgekehrt. Es ging unter anderem darum, sich in den Bereichen Digitalisierung und künstliche Intelligenz Anregungen zu holen für das Land Hessen. Zum Beispiel bei einem Projekt in Toronto in Kanada, das viel Aufmerksamkeit, aber auch viel Kritik auf sich zieht. Dort plant ein Schwesterunternehmen von Google gerade einen neuen Stadtteil, der modernste Stadtteil der Welt werden könnte, komplett digitalisiert und vernetzt. Doch Datenschützer laufen Sturm. Unsere landespolitische Korrespondentin Heidi Radwilas hat die Reise begleitet und sie berichtet, was sich Hessen in Sachen Smart City abgucken könnte oder auch nicht.
Digital vernetzt, ressourcenschonend und flexibel soll die geplante Smart City in Toronto sein. Mit 40% sozialem Wohnungsbau, smarten Mülltonnen und smarten Hausgeräten. Mit einem automatischen unterirdischen Liefersystem für Lebensmittel und Pakete. Und. Die hessische Digitalministerin Christina Sinemus ist durchaus beeindruckt.
Was ich an dem Projekt total spannend fand, war, dass man gleich ganz groß gedacht hat. Die Daten werden gesammelt, die Bürgerinnen und Bürger werden gefragt und mitgenommen. Es wird mehr oder weniger auf einer Freifläche eine Art Reallabor für die Zukunft entwickelt.
Könnte das als Blaupause für Hessen dienen? Als Ganzes? Nein, glaubt die Ministerin. Einzelne Projekte schon. Etwa in der Digitalstadt Darmstadt, wo man Smart-City-Projekte vorantreibt. Den hessischen Weg findet Sinemus aber besser.
Wir sind diejenigen, die Einzelprojekte sehr gut in bestehende Stadtsysteme integrieren können. Während in Toronto sagt man, gleich think big, steckt 50 Millionen von Google rein, die am Ende des Tages dann die Stadt beraten, wie sie ihre Stadtentwicklung für die Zukunft machen sollen.
Was die Delegationsteilnehmer noch kritisieren, die Geschäftsinteressen des Google-Konzerns. Der beteuert zwar, man wolle die erhobenen Daten weder für sich, noch wolle man damit Geld verdienen, sondern damit, dass die in Toronto erprobten Smart-City-Lösungen in alle Welt verkauft werden könnten. Trotzdem finden die Delegationsteilnehmer kein Modell für Hessen. Janis Bisimis vom Cybersecurity-Anbieter Quoscient warnt zudem, wie in Toronto ein umfassendes Konzept zu entwickeln, wie Daten möglichst sparsam erfasst werden könnten, reiche nicht.
Die Krux ist, wie setzt man das dann auch um und überwacht, dass es auch so bleibt, wie man sich's ursprünglich gedacht hat.
Smart City, das scheint auch ein lukratives Geschäft für die hessischen Unternehmer. Für Bender zum Beispiel. Das Unternehmen aus Grünberg ist weltweit gefragt, weil es etwa bei Ladesäulen sicherstellt, dass nur das Auto und nicht der Fahrer eine Ladung Strom abbekommt. Bender-Chef Markus Schiebold sagt:
Smart Cities bedeutet für uns mehr autonome Systeme, mehr Strom und dezentrale Systeme insgesamt in den Städten. Und umso mehr sich das weiter ausbreitet, werden wir auch ins Geschäft kommen.
Für das Wiesbadener Unternehmen Vitronic sieht Verkaufschef Daniel Scholz-Stein ebenfalls Potenzial, indem die derzeit verkauften Blitzersäulen weiterentwickelt werden.
Das kann die Vernetzung von bestehenden Anlagen sein, um den Verkehrsfluss zu optimieren. Das kann die Vernetzung von Verkehrssensorik mit den Ampeln sein. Und all das soll dazu führen, natürlich den Verkehr flüssiger zu machen. Wenn wir da weitermachen mit Leuchtturmprojekten, wie zum Beispiel in Darmstadt, dann kann Hessen da auf jeden Fall eine führende Rolle spielen.
Sagt Daniel Scholz-Stein. Smart City. Was kann Hessen sich aus Amerika abgucken? Ein Beitrag von Heidi Radwilas war das. Mit dem Thema Digitalität beschäftigt sich derzeit auch die Landesregierung, unter anderem aufgrund des Mordes am ehemaligen Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke. 6 Wochen ist es her, dass er ermordet wurde. Den mutmaßlichen Mörder hat man inzwischen gefunden. Es ist ein vorbestrafter Rechtsextremist aus Kassel. Doch lange bevor Lübcke erschossen wurde, war er schon Zielscheibe von hunderten Hassbotschaften im Internet. Der Fall Lübcke hat vielen bewusst gemacht, wie groß das Ausmaß von Hasskriminalität im Internet ist. Die Landesregierung will darauf jetzt reagieren und dabei auch die Strafen für sogenannte Hassdelikte verschärfen. Mein Kollege Tobias Lübben aus der hr-Inforedaktion hat zu dem Thema recherchiert. Tobias, was hat die Landesregierung da eigentlich genau vor?
Ja, im Moment ist es ja so, die Strafen für sogenannte Hassdelikte, die sind relativ moderat. Gucken wir mal ins Strafgesetzbuch bei Beleidigung. Da steht da Geldstrafe oder maximal ein Jahr Haft. Und da sagt eben das hessische Justizministerium, dieses Strafmaß war eigentlich noch für die analoge Zeit gedacht, als man sich Flüche oder Schimpfwörter noch über den Gartenzaun hinweg sozusagen an den Kopf geworfen hat. Jetzt in der digitalen Zeit können ja Beleidigungen eine viel größere Reichweite haben. Das können Zehntausende Menschen lesen. Und da sagt eben das Justizministerium, dafür ist dieser Strafrahmen nicht mehr angemessen, da muss eine höhere Strafe geben. Da arbeitet das hessische Justizministerium jetzt an einer Bundesratsinitiative, denn das Strafgesetzbuch kann ja nicht in Hessen geändert werden, das muss auf Bundesebene geschehen. Und wie genau dann der Strafrahmen erweitert werden soll, das wird derzeit erarbeitet.
Aber sind härtere Strafen denn wirklich die Lösung? Also nach allem, was man ja hört, ist doch das Hauptproblem überhaupt, die Täter zu finden.
Ja, absolut. Und dafür ist ja der Fall Lübcke ein erschreckendes Beispiel. Walter Lübcke ist ja schon vor 4 Jahren, 2015, nach einer umstrittenen Äußerung zur Flüchtlingspolitik, zur Zielscheibe von Hassbotschaften geworden. Er hat hunderte Hassmails bekommen, es gab Kommentare, Hasspostings. Die Staatsanwaltschaft Kassel hat dann am Ende 9 Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die wurden alle eingestellt, diese Verfahren. Und die Schwierigkeit war, der Hassmail einen Absender zuzuordnen. Das geht nur über die Internetverbindungsdaten, die IP-Adressen, aber die werden eben von den Mail-Anbietern, von den Internetdiensten meistens nicht länger als eine Woche gespeichert und deshalb war die Zuordnung technisch gar nicht möglich.
Könnte man dann nicht die Internetdienste zum Beispiel verpflichten, die Verbindungsdaten einfach länger zu speichern?
Ja, da gibt es ja eine lange Diskussion über diese sogenannte Vorratsdatenspeicherung. Tatsächlich gibt es sogar ein Gesetz, dass die Anbieter von Internetdiensten, zum Beispiel von Mailingdiensten, verpflichtet sind, mindestens 10 Wochen lang die Internetverbindungsdaten, die IP-Adressen von allen Kunden zu speichern. Aber dieses Gesetz ist ausgesetzt im Moment, weil es verfassungsrechtliche Bedenken gibt, ob das mit dem Datenschutz vereinbar ist. Da könnte man ja theoretisch das gesamte digitale Privatleben von Menschen rekonstruieren. Darüber will das Bundesverfassungsgericht demnächst entscheiden. Mit einer Verhandlung wird noch in diesem Jahr gerechnet. Vorher haben die Behörden nur eine Möglichkeit. Sie müssen eben einfach schneller ermitteln, bevor diese Daten dann gelöscht sind.
Ist das denn für Behörden realistisch? Also Ermittlungen brauchen ja immer auch Zeit.
Ja, das Land Hessen will es jetzt wenigstens versuchen, deutlich schneller zu werden. Und das soll so funktionieren. Es gibt eine Zentralstelle zur Ermittlung von Internetkriminalität derzeit in Gießen. Die soll umziehen nach Frankfurt und die soll aufgestockt werden. Und da soll es dann Staatsanwälte geben, die sich nur um Hasskriminalität kümmern. Und die sollen eben, sobald zum Beispiel eine Hassmail gemeldet wird, entscheiden, ist das eine mögliche Straftat? Und dann sofort den Internetprovider bitten, die Verbindungsdaten herauszugeben, sodass man eben da viel schneller wird und möglicherweise schon ermitteln kann, bevor die Verbindungsdaten gelöscht sind.
In Hessen will man stärker gegen Hassrede im Netz vorgehen. Informationen von hr-Inforeporter Tobias Lübben waren das. Vielen Dank. Von Hessen schielen wir kurz nach Bayern. Das Land hat ein Beispiel gesetzt. Dort ist ein Gesetzentwurf eines Volksbegehrens gegen das Bienensterben vom Landtag verabschiedet worden. Damit soll der Natur- und Artenschutz verbessert werden. Solche Überlegungen gibt es auch in Baden-Württemberg, Brandenburg und auch in Hessen. Immer mehr setzt sich die Erkenntnis durch, dass insbesondere der Schutz der Bienen ein Beitrag zur Sicherung der Artenvielfalt ist. Nicht ausgeschlossen, dass es auch hierzulande zum Volksbegehren kommt. Doch die grüne Umweltministerin will dem zuvorkommen und hat eine Politik zum Schutz der Bienen eingeleitet. Informationen dazu hat unser landespolitischer Korrespondent Christopher Plass zusammengefasst.
Es ist wie ein Symbol dafür, dass Bienen in der landespolitischen Agenda einen hohen Stellenwert haben sollen. Sehr hoch, nämlich auf dem Dach der Staatskanzlei in Wiesbaden, haben Bienen ihre Heimat. 3 Völker mit insgesamt 60.000 Tieren sind es nach Angaben der Regierungszentrale.
Man muss eine gewisse emotionale Zuneigung haben zu den Viechern.
sagt der zuständige Imker. Bienen in der Stadt oder auf dem Land sind immer ein Stichwort, vor allem für Hessens grüne Umweltministerin Priska Hinz. Bei der bewirtschafteten Fläche für Ökolandbau ist Hessen mittlerweile bundesweit mit an der Spitze. Dazu gehöre auch, die Lebensräume so zu gestalten, dass Arten erhalten oder neu angelockt werden können. Auf alle Fälle, um das Artensterben zumindest einzudämmen.
Ich freue mich sehr, dass wir es geschafft haben, mit dem Bauernverband, mit dem Imkerverband, mit der Vereinigung Ökologischer Landbau, mit dem Gartenbauverband eine gemeinsame Aktion zu starten, bienenfreundliches Hessen,
sagte Hinz vor Jahresfrist im Hessischen Landtag. Auf dem Land geht es unter anderem um die Anlage von sogenannten Blühstreifen. 2019, so teilt das Umweltministerium mit, seien 1600 Hektar zusätzliche Blühflächen angelegt worden. Im Rahmen des Agrarumweltprogramms namens HALM werden bienenfreundliche Maßnahmen in der Landwirtschaft mit mehr als 18 Millionen Euro gefördert. Bienengerechte Zwischenfruchtmischungen, auch die Vermarktung von Honig wird gefördert, ebenso die Ausbildung der Imker. Natürlich stellt das nicht alle zufrieden. So beklagte die SPD-Umweltpolitikerin Angelika Löber im Landtag:
Freundlich zu Insekten zu sein wird nicht ausreichen, den Rückgang zu verlangsamen oder sogar aufzuhalten.
Das Land müsse mehr eigenes Geld in die Hand nehmen, so eine Forderung. Die ökologisch-demokratische Partei ÖDP hat auch ein Volksbegehren ähnlich wie in Bayern ins Gespräch gebracht. Mehr als 80.000 Unterschriften wären im ersten Schritt allerdings nötig. Die großen Naturschutzverbände NABU und BUND haben sich bisher nicht dahinter gestellt, weil sie die Politik der grünen Umweltministerin grundsätzlich begrüßen. Die Politik müsse aber auch umgesetzt werden, so die Forderung. Denn die große Herausforderung im Kampf gegen das Artensterben sind unter anderem Pflanzengifte in der Landwirtschaft. Priska Hinz will weg vom Glyphosateinsatz, verfolgt in Hessen eine Ausstiegsstrategie. Aber sie kann keinen Bauern dazu verpflichten, solange auf Bundes- oder EU-Ebene Glyphosat nicht verboten wird.
Eine Politik zum Schutz der Bienen, die soll auch in Hessen etabliert werden, Christopher Plass berichtete.
HR Info, Hessen.
Sie hören die Sendung HR Info Hessen mit Sandra Winzer, heute unter anderem zu Neuigkeiten aus Hessens Krankenhäusern. In Frankfurt ist in der vergangenen Woche die erste Frauenmilchbank Hessens vorgestellt worden. Das Projekt ist eine Kooperation zwischen dem Blutspendedienst des Deutschen Roten Kreuzes und der Uniklinik Frankfurt. Mütter, die zu viel Milch haben, geben etwas davon ab an Mütter, die wiederum nicht stillen können. Details dazu hat hr-Inforeporterin Hanna Immich für uns.
Die Zwillinge Niklas und Lennart kamen viel zu früh zur Welt. In der 26. Schwangerschaftswoche mussten sie geholt werden. Für Mutter Yvonne Kraft beginnt eine schwere Zeit.
Wir wurden auf die frühgeborene Intensivstation gelegt. Der Kleine mit 490 Gramm, der Große mit 980 Gramm.
Der Anfang war schwierig und stressig, erzählt sie. Dazu kommt, sie hat nicht genug eigene Milch. Ein Segen, dass gerade die Frauenmilchbank in Frankfurt ihre Arbeit aufgenommen hat. Hier bekommt sie in den ersten Tagen Milch von anderen Frauen.
Super gut, dass es das jetzt hier gibt. Und weil ich denke, Muttermilch ist einfach das Beste. Und gerade in der Stresssituation, in der man ist, wenn man Frühchen gebärt und man hat einfach noch nicht genug Milch, dass man dann die Möglichkeit hat, ist dafür nicht extrem dankbar dafür, dass es das gibt.
Mitte Juni hat die Frauenmilchbank ihre Arbeit aufgenommen. Seitdem haben 5 Frauen Milch gespendet und 6 frühgeborene Milch erhalten. Thomas Klingebiel ist Leiter der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin an der Uniklinik und erklärt, warum gerade für Frühgeborene die Muttermilch so wichtig ist.
Diese große Bedeutung der Muttermilch hat natürlich auch was mit der Datenlage zu tun, dass bestimmte Erkrankungen, Darmerkrankungen zum Beispiel, die Frühgeborene bedrohen, vermieden werden können oder reduziert werden.
Die Milchbank ist am DRK Blutspendedienst angesiedelt. Hier wird die gespendete Milch gesammelt und aufbereitet. Veronika Brixner leitet die Produktionsabteilung beim Blutspendedienst und hat die Frauenmilchbank mitorganisiert.
Wir nehmen die Spenden der Frauen entgegen. Wir geben die Milch einer Frau dann zusammen und portionieren dann in kleine 50 Milliliter Portionen, beschriften die Fläschchen und pasteurisieren die Milch. Das ist ganz wichtig, weil wir die natürlicherweise auch in der Frauenmilch vorkommenden Bakterien Kriterien in unserem besonderen Fall nicht haben möchten.
Die Milch wird eingefroren, um sie dann zeitunabhängig in sehr kleinen Dosen an die Frühgeborenen abzugeben. Zum Teil sind das sehr winzige Mengen, erklärt Rolf Schlösser, Leiter der Frühchenstation an der Uniklinik.
Vielleicht 8 mal 1 Milliliter oder sogar manchmal nur 1/2 Milliliter, wenn es ein ganz kleines Kind ist. Es geht einfach darum, dass Milch in den Magen-Darm-Trakt kommt und diese Reifung beschleunigt, die ja eigentlich erst ab der Geburt da wäre. Ne?
Das Ziel ist, dass die Mütter in den ersten Tagen entlastet werden durch die Spenden, sodass sie ohne Druck letztlich doch selbst genug Milch für ihr Kind haben. So war es auch bei Yvonne Stark.
Die Milchmenge steigert sich auch nach und nach. Und es ist ein tolles Gefühl, dann selbst die eigene Milch für die Kinder zu haben.
Ihre Zwillinge Niklas und Lennart sind jetzt 5 Wochen alt. Jeden Tag besucht sie sie auf der Intensivstation und hofft von Tag zu Tag, dass sie es schaffen. Die eigentlich alte Idee der Milchspende unter Frauen findet sie großartig.
Meine Oma, ich kenne es von Erzählungen, die hat vor 60 Jahren selber Milch gespendet, weil sie viel zu viel hatte. Und jetzt bin ich halt der Nutznießer von dieser Milchbank und jetzt gibt es das auch wieder und ich finde das super.
Das Projekt Frauenmilchbank wird jetzt 1 Jahr lang an der Uniklinik Frankfurt getestet. Wenn alles gut läuft, könnte es auf weitere hessische Kliniken ausgeweitet werden.
Die erste Frauenmilchbank in Hessen ist vorgestellt worden im Universitätsklinikum Frankfurt. Hanna Immich berichtete. Für viele Hessen ist der Weg ins nächstgelegene Klinikum allerdings lang. Jedenfalls dann, wenn sie auf dem Land leben. Die Bertelsmann Stiftung hat eine Studie vorgestellt mit einer provozierenden Kernaussage, die da lautet: Würde man die Zahl der deutschen Krankenhäuser halbieren, würde die Versorgung besser werden. Aus Hessen wird allerdings Widerspruch zu dieser These laut, wie Wolfgang Hetfleisch berichtet.
Viel hilft viel, sagt der Volksmund. Aber was die Anzahl der Krankenhäuser hierzulande betrifft, sind die Autoren der Bertelsmann-Studie ganz anderer Meinung. Sie kommen zu dem Schluss, dass Patienten besser längere Wege in Kauf nehmen sollten, weil so die bestmögliche Behandlung zu gewährleisten sei. Werden also kleinere Krankenhäuser nicht mehr gebraucht? Doch, sagt Rainer Greunke, der geschäftsführende Direktor der Hessischen Krankenhausgesellschaft.
Auf jeden Fall müssen wir darauf achten, dass gerade in den ländlichen Regionen die Standorte erhalten bleiben. Das ist auch im Zusammenhang mit der ambulanten Versorgung zu sehen, die auch immer schwieriger wird. Diese Lücken füllen im Moment einfach die Krankenhäuser.
Die Autoren der Bertelsmann-Studie haben ihre Vorstellungen in einem Modell am Beispiel der Region Köln-Leverkusen durchgerechnet. Ihr Ergebnis? 14 Akutkrankenhäuser könnten dort Besseres leisten als die 38, die es derzeit gibt. Nicht jedes Krankenhaus könne alles vorhalten, sagt Andreas Beivers. Deshalb sei es logisch, Leistungen zusammenzuführen. Der Gesundheitsökonom der Hochschule Fresenius ist einer der 6 Krankenhausexperten, die das Papier für die Bertelsmann-Stiftung verfasst haben.
Wir erkennen schon heute, dass Menschen gar nicht unbedingt in die wohnortnahe Versorgung gehen. Medizin kann nicht immer überall so stattfinden und vor allem die Personalressource ist die Knappheit.
In Hessen gibt es rund 150 Krankenhäuser, erheblich weniger als noch vor 20 Jahren. Die Landesregierung in Wiesbaden fördert sogenannte Klinikverbünde mit Millionenzuschüssen. Häuser sollen fusionieren, Leistungen zentralisiert werden. Aber es geht längst nicht überall, ohne die Versorgung zu gefährden. Das sagt auch Andreas Beivers, der Co-Autor der Bertelsmann-Studie.
Es gibt Standorte, die sind versorgungsrelevant. Da kann man nicht einfach sagen, jetzt schließen wir ein Krankenhaus. Gesundheitsversorgung hat was mit Erreichbarkeit zu tun.
Ein Blick auf den Krankenhausatlas zeigt, viele Hessen sind eine halbe Stunde unterwegs, um eine Klinik zu erreichen. Auch deshalb hält die Hessische Krankenhausgesellschaft weitere Klinikschließungen für den falschen Weg. Es gehe auch anders, sagt Direktor Gorn. Und verweist auf ein Modell in der Behandlung von Krebspatienten.
Wir haben in Hessen ein sogenanntes Onkologiekonzept, in dem eine Vernetzung in der onkologischen Behandlung mit Zentren in den Großstädten stattfindet und eben kompliziertere Fälle entweder dorthin verlegt werden oder gemeinsam Therapien besprochen werden, um damit die qualitativen Standards zu setzen, auch in den ländlichen Regionen und kleineren Krankenhäusern.
120 kleine Kliniken auf dem Land erhalten von 2020 an eine jährliche Finanzspritze von jeweils 400.000 Euro. Sie liegen in dünn besiedeltem Gebiet, weil nach Fallpauschalen abgerechnet wird, ein großer wirtschaftlicher Nachteil. Auf der Liste der Krankenhäuser, die gefördert werden sollen, finden sich auch 7 hessische Standorte.
Wie gut ist Hessen durch Krankenhäuser versorgt? Ein Beitrag von Wolfgang Hetfleisch war das. In Hessen wird gebaut, was das Zeug hält. Und während der Bauarbeiten tauchen immer wieder Zeugnisse aus der Vergangenheit auf. Weltkriegsbomben zum Beispiel. Auf einer Baustelle in Frankfurt-Harheim hat es in der vergangenen Woche einen besonderen archäologischen Fund gegeben. Hier ist man auf einen Schädel aus der Steinzeit gestoßen. HR-Inforeporter Frank Angermund war bei der Bergung des Schädels dabei.
Ganz vorsichtig, mit einem kleinen Spachtel trägt Grabungstechniker Rolf Skrypczak den Lehmboden um den Steinzeitfund in Frankfurt-Harheim ab, bis der Schädel nur noch auf einem Erdsockel liegt. Dann wickelt er ihn in Frischhaltefolie, verschließt die Folie mit Klebeband, den verpackten und geborgenen Fund legt er in eine schwarze Plastikwanne.
Also der Schädel selbst stammt aus der sogenannten neolithischen Kultur und datiert so 4800 vor Christus in etwa und ist als Einzelobjekt, also das restliche Skelett, ist nicht mit dabei, liegt in einer Grube, die wie immer auch in dieser Zeit genutzt wurde.
Doch wie ist der Schädel vor fast 7000 Jahren nach Frankfurt-Harheim gekommen? Und warum liegt er ohne Körper in der Erde? Ist er ein Mann oder eine Frau? Fragen, auf die Untersuchungen des Steinzeitschädels Antworten geben sollen. Andrea Hampel, die Leiterin des Frankfurter Denkmalamtes, schätzt, dass es sich um einen Bestattungsort handelt.
Wir wissen nicht, ob das was, ja, in Anführungszeichen Schlimmes ist, indem man den ermordet hat, was auch vorkommt, da braucht man nicht drüber schweigen, aber es kann auch was ganz Normales in der Zeit gewesen sein. Durch die mangelnden Vergleichsfunde wissen wir das einfach nicht.
Das Denkmalamt kennt zwar rund 100 Siedlungen aus der Steinzeit auf Frankfurter Gebiet, ein Friedhof wurde bisher aber nicht entdeckt. Das Besondere an dem seltenen Fundstück ist, der 7000 Jahre alte Steinzeitschädel ist sehr gut erhalten, auch wenn der Unterkiefer fehlt. Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann freut sich über den spektakulären Fund.
Wie es aussieht, haben wir vielleicht einen der ersten Landwirte hier gefunden in dieser Stadt. Und er steht für eine neue Technologie, eben die Landwirtschaft gegenüber der nomadischen Lebensweise, für mehr Effektivität in der Nahrungsmittelproduktion. Aber auch ein Stück dafür, welche Erkenntnisse immer gekommen und gegangen sind.
Gefunden wurde der Schädel bei Bauarbeiten. Eine alte Gärtnerei in Frankfurt-Harheim wird abgerissen. Dort entstehen Doppelhaushälften. Archäologische Funde bei Bauarbeiten im Norden Frankfurts sind keine Seltenheit, sagt Frankfurts Planungsdezernent Mike Josef.
Wir haben eine keltische Gottheit beispielsweise gefunden. Wir haben Fragmente einer Siedlung gefunden. Wir haben jetzt diesen Schädel gefunden. Also es sind wirklich Funde, die innerhalb von 3 Jahren stattgefunden haben, die eigentlich vielleicht alle 20 bis 30 Jahre mal stattfinden.
Gerade in Harheim gab es viele Funde aus der Steinzeit und der Keltenzeit. Aber es gibt eine archäologische Lücke in der Siedlung von mehreren tausend Jahren. Denn Funde aus anderen Epochen zwischen Stein- und Keltenzeit gibt es bisher nicht.
In Frankfurt-Harheim ist bei Bauarbeiten ein rund 6800 Jahre alter Schädel aus der Steinzeit gefunden worden. Informationen dazu hatte Frank Angermund. Kommen wir zu einem anderen, aber nicht weniger wichtigen Thema, zu Hessens Straßen. Die werden immer dreckiger, sagte zumindest das Verkehrsministerium Hessen auf Anfrage der FDP. Mehr als 8000 Tonnen Müll wurden im letzten Jahr eingesammelt. Das sind, was das Gewicht betrifft, fast 5 Jumbojets. HR-Inforeporter Benjamin Müller hat sich deswegen selbst auf Müllsuche an Hessens Straßen begeben.
Fenster runter und raus. Merkt ja keiner. So landet in Hessen jedes Jahr tonnenweise Müll auf und neben der Straße. Ein noch größerer Teil wird aber an Autobahnraststätten abgeladen.
Rechts auf die Auffahrt A5 abbiegen.
Deshalb fahre ich zur Raststätte Limes West und treffe Markus Hanft von der Autobahnmeisterei in Reiskirchen.
Was sehr zugenommen hat, ist Sperrmüll an Parkplätzen, Bauschutt. Wir haben schon aufgerüstet an Mülltonnen, aber es reicht bei Weitem immer noch nicht.
Und tatsächlich, rund 20 Mülltonnen in Knallorange stehen überall rum. Der Parkplatz wirkt auf mich sehr sauber.
Richtig, wir haben heute Mittwoch. Also unsere Mannschaft läuft heute wieder einmal über die Parkplätze und hat schon wieder alles sauber.
Montag, Mittwoch, Freitag. Dreimal die Woche wird der Rastplatz sauber gemacht. An den Straßen geht das nicht so leicht. Kai Portugal lebt im Saarland. Er kommt gerade aus dem Urlaub zurück und hat schon einiges an Müll gesichtet.
Plastikmüll, Verpackungen, das ist wirklich schwierig. Also alle Leute dort davon zu überzeugen, alles in den Mülleimer nennen sie mal, ist fast unmöglich.
Aber wer wirft die Sachen eigentlich aus dem Fenster?
Also ich entsorge meinen Müll da, wo er hingehört.
Ich beobachte hauptsächlich Lkw-Fahrer, die ihren Müll aus dem Fenster werfen.
Die Lkw-Fahrer also? Da frage ich mal nach.
Ich sehe das auch. Dass immer mehr Müll rausgeschmissen wird, vor allen Dingen die verpisste Flasche und so. Da tun die während der Fahrt reinpinkeln, dass sie nicht so oft anhalten müssen und dann werden sie fortgeschmissen. Unmöglich.
Die Autobahnabfahrt von Kassel nach Auerrhein,
Da ist es ganz schlimm. Es müssen natürlich viele Leute schon sein, sonst wäre ja nicht so viel Müll da.
Markus Hanf von der Autobahnmeisterei ist da ziemlich ehrlich.
Wie ich noch jünger war, wie ich hier noch nicht gearbeitet habe, ist mit Sicherheit auch das eine oder andere mal aus dem Fenster geflogen. Aber wenn man mal sieht, was für eine Arbeit dahinter steckt und was für ein Aufwand und für Kosten da entstehen, ich bin mittlerweile einer derjenigen, die es leider mit wegräumen müssen. Und dann ist man schon sensibilisiert und man gibt das natürlich auch an seinen Bekanntenkreis und an die Familie auch weiter, ne?
Sagt Markus Hanft von der Autobahnmeisterei. Eine Reportage zum Thema Müll an Hessens Straßen von Benjamin Müller war das. Und das war auch die Sendung HR Info Hessen mit Sandra Winzer. Alle Beiträge finden Sie wie immer auch im Internet zum Nachhören und Herunterladen auf hrinforadio.de.